Dirk Müller. Machtbeben. Die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Hintergründe, Risiken, Chancen. Vordergründig scheint die Welt ganz in Ordnung. Vor allem in Deutschland läuft es zumindest auf dem Papier gut. Die Wirtschaft boomt und die Arbeitslosenquote befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit langem. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass sich die Märkte in einer sehr späten Phase des Booms befinden. Hinzu kommt der Eindruck, dass allerorten Risiken drohen. Absturz einiger Schwellenländerwährungen, schwere Handelsstreitigkeiten und ein irrational handelnder US-Präsident. Ist der Crash also nahe? Klar ist, dass unser Wirtschaftssystem zyklisch angelegt ist. Es muss daher in absehbarer Zeit wieder nach unten gehen. Künstliche Zinsanpassungen der amerikanischen Zentralbank Fed und der Handelskrieg zwischen China und den USA werden bei der Bewegung nach unten als Brandbeschleuniger wirken. Was also tun? In den Blinks zu Machtbeben geht es um die Risiken und Chancen dieser Situation. Die Blinks beschäftigen sich vor allem mit den Gründen, wieso es zu einem Crash oder einer Krise kommen könnte. Sie fragen nach: Wo stehen wir politisch? Wer entscheidet über die großen Fragen und wer macht die Gesetze? Was passiert im Nahen und Mittleren Osten? Welche Konsequenzen wird der Konflikt zwischen den USA und China haben? Denn wenn das große Beben kommt, sollte man wissen, wie alles zusammenspielt. Die Blinks wollen Anleger und Unternehmer anhand einiger Beispiele sensibilisieren für die enormen Risiken der kommenden Zeit. Absichern sollte man sich in jedem Fall, denn es sieht ganz danach aus, als bewegten wir uns auf einen Crash zu, dessen Tragweite irgendwo zwischen dem von 1929 und dem von 2008 liegt. Blink Nummer 1. Wer den Aktienmarkt verstehen will, muss die Weltlage kennen. Das macht es auch möglich, die Beben der Wirtschaft vorauszuahnen. Die Wirtschaft ist Teil unserer Welt. Sie existiert mit all ihren Krisen und Booms nicht im luftleeren Raum. Umso besser man diese Welt versteht, desto besser kann man auch das Geschehen an den Börsen einordnen. Was nützt es dir beispielsweise, bestens über die Bilanzen diverser Pharmaunternehmen Bescheid zu wissen, ohne zumindest rudimentäres Wissen über den aktuellen Forschungsstand dieser Bereiche zu haben? Wenn übermorgen ein Medikament auf den Markt kommt, das Krebs heilt, oder eine Technik, die Bluttests wesentlich erleichtert, dann wird das riesige Auswirkungen auf den Markt haben. Jemand, der sich nur für den Markt interessiert, wird dies nicht vorausahnen können. Und was bringt es, die Bilanzen diverser Stromkonzerne zu kennen, wenn die Politik von einem auf den anderen Tag den Ausstieg aus der Atomkraft verkündet? Klar, manche dieser Entwicklungen sind nicht vorhersehbar. Doch andere lassen sich erahnen, wenn man Wissenschaft und Politik niemals aus dem Fokus verliert. An diesen Beispielen siehst du, wie wichtig es ist, über mehr als Finanzen Bescheid zu wissen. Wer an der Börse agieren will, sollte daher möglichst viele Bereiche der Welt kennen. Ohne die Interessenlagen der wirtschaftlich und politisch einflussreichen Akteure zu kennen, kann man unsere Welt nicht verstehen. Und erst recht nicht unsere Finanzmärkte. Mit diesem Wissen lassen sich auch Krisen vorausahnen, jedoch nicht vollkommen genau. Man muss sich das eher wie die Arbeit eines Erdbebenforschers vorstellen. So kann man die Spannungen im Finanzsystem an vielen Stellen messen, doch man kann erst Alarm schlagen, wenn die Seismographen eindeutige Signale geben. Zu Beginn des Jahres 2018 können wir beispielsweise beobachten, dass die amerikanischen Kreditzinsen steigen. Ebenso wackeln einige chinesische Großunternehmen. Diese Vorbeben deuten darauf hin, dass in naher Zukunft etwas passieren könnte. Doch automatisch auf eine Krise schließen kann man daraus noch nicht. In den nächsten Blinks schauen wir uns daher einige der politischen und geopolitischen Krisenherde der Welt an, die zu einem Crash führen können. Anschließend erhältst du Tipps, wie du zum Beispiel mit bestehenden Krediten verfahren solltest. Doch zunächst schauen wir uns am Beispiel der Finanzkrise 2008 an, wie es überhaupt zu einem Crash kommt. Blink Nummer 2. Die Bankenkrise von 2008 lehrt uns, wie ein Finanzcrash entsteht. Doch die nächste Blase in Amerika hat sich bereits gebildet. Der große Finanzcrash des Jahres 2008 traf viele Anleger aus heiterem Himmel. Doch man hätte ihn durchaus voraussehen können. Denn Insider wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis diese Blase platzen musste. Die Zinssätze, mit denen die Hauskredite vergeben wurden, waren viel zu niedrig. Viele Amerikaner lebten in der Zeit vor der Krise über ihre Verhältnisse. Sie kauften Häuser, die sie sich eigentlich nicht leisten konnten, weil die niedrigen Zinsen für spottbillige Kredite sorgten. Tatsächlich hätten sich sehr viele von ihnen aber übernommen und waren hochverschuldet. Als die Zinsen nach und nach stiegen, konnten viele Hausbesitzer die Kredite nicht mehr bezahlen. Mit ihnen gingen bald auch diejenigen pleite, die ihnen das Geld geliehen hatten, also die Banken. Vor allem traf es dabei jene, die diese Kredite in Form eines Investmentpakets gekauft hatten, ohne sich der Risiken bewusst zu sein. Die Pleite der amerikanischen Häuslebauer löste einen Dominoeffekt aus, der beinahe zum ganz großen Crash geführt hätte. Betroffen waren nämlich auch die Kreditgeber. Da unsere Wirtschaft aber auf frei fließendes Kreditgeld angewiesen ist, wurde dies schnell zu einem globalen Problem. Zahllose Akteure des Weltmarktes brauchten Geld, allen voran die Banken. Hätte die amerikanische Zentralbank Fed in diesem Monat nicht 3,5 Billionen US-Dollar in die Märkte gepumpt, wäre der totale Crash wohl kaum mehr zu verhindern gewesen. Geändert hat sich seit dieser Krise wenig. Kredite werden weiterhin fahrlässig vergeben. Dass dieselben Fehler gemacht werden, zeigt auch eine neue Blase, die sich gerade in den USA bildet. Die Hauskredite im Jahr 2007 beliefen sich auf 1,3 Billionen US-Dollar. Heute sind es die Studentenkredite, die im Jahr inzwischen mit 1,4 Billionen zu Buche schlagen. Inzwischen sind von den 22 Millionen amerikanischen Studenten mit einem solchen Kredit 43% mit ihren Zahlungen im Verzug. 3,6 Millionen haben seit einem Jahr gar nichts mehr zurückzahlen können. Und das, obwohl es der Weltwirtschaft gerade gut geht. Sobald dieser Boom vorbei ist, und er wird vorbeigehen, werden noch viel mehr Studenten bei steigenden Zinsen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Und was dann passieren könnte, hat man im Jahr 2008 gesehen. Blink Nummer 3. Das Zinssystem bietet keine Orientierung mehr und muss irgendwann in sich zusammenbrechen. Die Krise des Jahres 2008, eigentlich ein regionales Wirtschaftsereignis, hatte einen enormen Dominoeffekt. Allerdings gibt es etliche Vorzeichen, dass uns bald ein echter Crash droht. Um zu verstehen, wie nahe wir einem solchen sind, muss man wissen, was mit unserem Wirtschaftssystem generell nicht mehr stimmt. Unser Wirtschaftssystem beruht auf dem Verleihen von Geld. Umso größer das Risiko, dass der Kreditnehmer den Kredit nicht mehr zurückzahlen kann, desto höher muss der Zinssatz sein, den er für seinen Kredit zahlen muss. Wenn die Anleihe eines deutschen Bauunternehmens 9% Zinsen abwirft, die eines Pharmakonzerns aber nur 3%, dann heißt das, dass man bei einer Investition in das Bauunternehmen mehr aufpassen muss. Die Kreditwürdigkeit, also die Höhe des Ertrags in Abhängigkeit vom Risiko, wurde bisher von professionellen Investoren geprägt, die vorrangig in weniger riskante Unternehmen investieren. Dadurch bewerten sie indirekt die Risiken von Unternehmensanleihen, woraus sich dann wiederum die Zinssätze der Anleihen ergeben. Doch dieses System funktioniert nicht mehr. Die durchweg niedrigen Zinssätze sagen nichts mehr über mögliche Risiken aus. Und da der Zinssatz nicht mehr dazu taugt, Risiken eines Kredits zu bewerten, fehlt es Investoren auch an einem Richtmaß. 2017 konnte ein deutscher Hausbauer einen Kredit mit einer Laufzeit von 10 Jahren aufnehmen und musste dafür gerade einmal 1,7% Zinsen zahlen. Im Gegensatz dazu bekommt ein Staat wie die USA nur einen Kredit zu einem Zinssatz von 2,25%. Dabei können die USA dank ihrer Zentralbank Fed selbst Geld schaffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Häuslebauer durch Jobverlust, Scheidung oder Depression innerhalb jener 10 Kreditjahre in finanzielle Bedrängnis gerät, ist um ein Vielfaches höher, als dass die USA ihre Gelddruckmaschine nicht mehr finden. Die Frage ist nur: Wie soll eine Bank, die Kredit mit einem lächerlichen Zinssatz von 1,7% vergibt, überhaupt ihre laufenden Kosten decken und sich gegen Ausfälle absichern? Geschweige denn Gewinne machen? Deutsche Banken geraten in immer größere Schwierigkeiten und müssen daher immer unkalkulierbare Risiken eingehen. Das Risiko spielt keine Rolle mehr für die Höhe des zu zahlenden Zinses. Das zeigt, wie verrückt die Märkte gerade sind. Die Gesetze, die ehemals galten und mit denen man Risiken bewerten konnte, scheinen außer Kraft gesetzt. Dank der weltweit niedrigen Zinsen funktioniert das System. Noch. Dass es aber auch dauerhaft funktioniert, ist unmöglich, weil irgendwann auch wieder die Zinsen steigen. Das System bleibt zum Crashen verdammt. Die Frage ist eigentlich nur, wann? Blink Nummer 4. Wir befinden uns in einer Plutokratie und auf dem Weg in eine Kleptokratie. Um die Börse zu verstehen, müssen wir die Welt verstehen. Wir müssen uns also auch um die ganz großen Zusammenhänge kümmern und die Ursachen der verrückten Situation der Finanzmärkte suchen. Und eine solche Ursachensuche gipfelt natürlich in der Frage: Wer lenkt eigentlich das große Ganze? Sind wirklich wir diejenigen, die mit den Wahlen bestimmen, oder haben ganz andere Akteure den größten Einfluss? Dirk Müller ist sich sicher. Wir leben in einer Scheindemokratie, einer Plutokratie, in der wenige Eliten bestimmen, was in der Welt passiert. Plutokratie oder Plutarchie ist eine Herrschaftsform, in der das Vermögen die entscheidende Voraussetzung für die Teilhabe an der Herrschaft ist. Es handelt sich dabei um eine Herrschaft des Geldes. Umgangssprachlich spricht man daher auch vom Geldadel. Eine Studie von Martin Gillens und Benjamin Page, die an der renommierten Princeton-Universität durchgeführt wurde, bestätigt diese These. Sie sahen sich dazu die Interessenlagen bei mehr als 1700 Themen und Entscheidungen der US-Politik der Jahre 1981 bis 2002 an und stellten Folgendes fest. Die Interessen der breiten Masse werden meistens ignoriert, jene Interessen der reichen Eliten hingegen oft in Gesetze gegossen. Viele Versprechen, die die öffentliche Meinung erregten und Veränderungen suggerierten, blieben meist Rhetorik. Anders gesagt, die Masse bestimmte kaum mit. Laut Müller befinden wir uns sogar auf dem Weg in eine Kleptokratie. Er erfindet dieses Kunstwort, das eine Herrschaft der Plünderer meint. Eine Welt, in der die Reichen und Mächtigen sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. Nehmen wir dazu einmal Donald Trump. Dieser senkte die Unternehmenssteuern von 35% auf 21%. Einfache Bürger haben von dieser Reform nichts. Doch ihm selbst spielt sie in die Karten. Außerdem machte Trump mit Steven Mnuchin einen hochrangigen Investmentbanker von Goldman Sachs zu seinem Finanzminister. Und dass der aktuelle deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn jemand ist, der jahrelang als Lobbyist für die Pharmaindustrie engagiert war, wundert auch kaum noch jemanden. Wir haben uns daran gewöhnt. Blink Nummer 5. Die Welt der Wirtschaft ist voller Pulverfässer. Die Lage im Nahen Osten ist sehr angespannt. Eine ungelöste Euro-Krise, der Konflikt mit Nordkorea, eine Völkerwanderung von Afrika und dem Nahen Osten Richtung Europa. Es gibt viele Pulverfässer, die die Wirtschaft zum Explodieren bringen könnten. Ein besonders heikler Fall, der mit der Ölförderung Saudi-Arabiens zu tun hat, spielt sich jedoch mitten in Eurasien ab. Denn das Zeitalter des Öls ist so gut wie vorbei. Ein Fakt, der naturgemäß weitreichende Konsequenzen hat, denn man sollte den Abschied vom Öl nicht einfach auf den technologischen Aspekt reduzieren. Vor allem bringt er Umbrüche und Spannungen mit einer großen Sprengkraft mit sich. In der Vergangenheit brauchte Amerika das saudische Öl. Es war daher ein notwendiges Übel, die saudischen Könige zu hofieren und deren Eskapaden zu erdulden. Der Deal, den man damals einging, war erstaunlich simpel. Schutz vor inneren und äußeren Gegnern, wenn man dafür günstiges Öl erhielt. Darüber hinaus sollte dieses Öl nur noch gegen US-Dollar verkauft werden. Der Dollar wurde damit zur sogenannten Weltleitwährung. Sprich, wer immer auf der Welt Öl wollte, benötigte dafür US-Dollar. Diese sogenannten Petrodollars waren auch eine der wesentlichen Grundlagen amerikanischer Macht. Doch das hat sich nun geändert, da klar ist, dass die Zukunftstechnologien auf erneuerbaren Energien basieren. Alles Öl, was nicht bis Mitte dieses Jahrhunderts gefördert wurde, bleibt mehr oder weniger als Dreck im Boden. Allein das sorgt für Spannung. Und das ist noch nicht alles. Die Saudis kauften mit ihrem letzten Ölgeld nochmal richtig viele Waffen ein. Ein Waffendeal mit der amerikanischen Rüstungsindustrie für 110 bis 350 Milliarden US-Dollar. Um mitzuhalten mit der Aufrüstung Irans. Der drohende Krieg zwischen den beiden verfeindeten Staaten könnte tatsächlich eine solche Kettenreaktion auslösen und ganz andere Pulverfässer zum Explodieren bringen. Bleibt noch die Frage zu klären, wie sich dies auf die Ölspekulation an den Börsen auswirken wird. Sicher ist, dass die erneuerbaren Energien in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Darum wird man auch in Europa in den nächsten Jahren sehr stark in Richtung Wasserstoff und Brennstoffzelle gehen. Die Autoindustrie hat beispielsweise ein großes Interesse daran, dass nicht allein elektrisch gefahren wird, sondern dass man Brennstoffzellen mit Wasserstoff betreibt. Dieser Wasserstoff wird am Ende im Wesentlichen aus Erdgas produziert. Darauf setzen eine ganze Reihe großer Akteure. Und daher wird es mit großer Sicherheit auch in diese Richtung gehen. Blink Nummer 6. China ist die größte Blase der Wirtschaftsgeschichte. Und steigende US-Zinsen werden sie in Zukunft zum Platzen bringen. Es ist keine Übertreibung, wenn man den Aufstieg Chinas im 21. Jahrhundert als das größte Wirtschaftswunder bezeichnet, das die Welt je gesehen hat. Unter der Führung von Deng Xiaoping, der das Land von 1979 bis 1997 regierte, öffnete sich der asiatische Staat mehr und mehr der Welt. Das Motto dieses Wachstums schien zu sein: The sky is the limit. Doch kann es immer so weitergehen? Schon anhand der verrückten Ausmaße und Fehlinvestitionen in chinesische Städte zeigt sich das Ausmaß der chinesischen Blase. So berichtete die Shanghaier Börsenzeitung schon Ende 2014 unter Berufung auf chinesische Wirtschaftswissenschaftler, dass es allein zwischen 2009 und 2014 6,9 Billionen Dollar Fehlinvestitionen in China gab. Eine astronomische Summe, einfach so verbrannt. Hast du schon einmal von der Stadt New Ordos bzw. Kangbashi gehört? Immerhin ist es eine Stadt für 1 Million Einwohner. Mit Sportstadien, Shoppingmalls, schönen Hotels und einer vierspurigen Autobahn. Im Jahr 2015 vergrößerte man die ursprünglich für nur 300.000 Menschen gedachte Stadt auf besagte Millionenkapazität, obwohl bis dato nur 5.000 Menschen dort lebten. Angeblich siedelte man Bauern um, damit wenigstens ein paar Leute in der Stadt wohnten. Diese Geisterstadt ist nur eines der vielen Sinnbilder für die Absurdität des größten Booms, den die Weltwirtschaft jemals gesehen hatte. Darüber hinaus stimmen nach Meinung Dirk Müllers die chinesischen Zahlen nicht. Offiziell betrug das chinesische Wirtschaftswachstum nach den letzten Daten noch 6,7%. Das ist immerhin mehr als das deutsche. Doch vertrauen sollte man den Werten nicht. Diverse Insider bestätigten mittlerweile, dass die Daten gefälscht werden. Das lässt sich schon daran ablesen, dass die Quartalszahlen stets überpünktlich zur Verfügung stehen und anschließend nie korrigiert werden müssen. Mit steigenden US-Zinsen verliert die Investition in China an Attraktivität. Je höher die US-Zinsen steigen, desto schneller wird Geld aus China abgezogen. Schwächt sich aber das chinesische Wachstum ab, bekommen die chinesischen Unternehmen umso mehr Probleme. Bringt man dies nur noch mit den Fehlinvestitionen zusammen, wird schnell klar, wie nahe China einem Crash ist. Wenn der Zustrom neuer Gelder ausbleibt und die bisherigen Teilnehmer ihr Geld abziehen, bricht das System zusammen. Genau das geschieht derzeit in China. Und wenn die Blase platzt, wird das alles in den Schatten stellen, was die Welt seit 1929 gesehen hat. Blink Nummer 7. Um sich gegen die Krise abzusichern, braucht man einen Plan. Und der Kollaps kann auch eine Chance sein. Nun kennst du einige der aktuellen Probleme der Finanzwelt. Doch heißt das gleich, dass alles zu riskant ist und man der Finanzwelt den Rücken zukehren sollte? Ganz und gar nicht. Es genügt erst einmal, dass du weißt, auf welchen Krisenseismographen du in der kommenden Zeit achten musst. Doch du brauchst auch einen verdammt guten Plan für den Fall, dass diese Zeiger ausschlagen. Wenn die Krise da ist, gilt es, schnell zu handeln. Die Kreditzinsen der Banken werden nicht nur steigen, sobald die Kettenreaktionen der Krise in Kraft treten, es wird insgesamt schwieriger, überhaupt noch an Geld zu kommen. Wie eine solche Absicherung aussehen kann, zeigte das Unternehmen SAP. Ihr Plan beinhaltete diverse Sparmaßnahmen, um den Finanzbedarf schnell und kurzfristig zu senken. Beispielsweise wurden Flugreisen gestrichen und durch Videokonferenzen ersetzt. Doch das Wichtigste an diesem Plan war, dass er schon vor Beginn der Krise entwickelt wurde und rechtzeitig vorlag. Jeder wusste, was er tun musste. Nur 2 Wochen nach der Lehman-Pleite Ende 2008 war er vollständig implementiert. Unternehmer sollten bei einem solchen Plan darauf achten, Kreditverträge rechtzeitig zu verlängern und für möglichst große Liquiditätsreserven zu sorgen. Wichtig ist auch zu wissen, welche Angestellten unentbehrlich sind. Die Maßnahmen sollten zudem gestaffelt sein. Vom Krisenbeginn bis zum absoluten Ausnahmezustand. Für Privatanleger gilt grundsätzlich dasselbe. Die wichtigste Regel ist, das Geld zusammenzuhalten und nach dem Beispiel von SAP in den Dagobert-Modus zu gehen. Kredite also so früh wie möglich zu verlängern und die Laufzeit von langfristigen Verträgen zu verringern. Doch eine Krise oder ein Crash bieten auch Chancen. Für uns sind diese Worte fast ausschließlich negativ konnotiert. Doch das muss nicht so sein. Nach einer großen Krise werden wir einen jahrzehntelangen Aufschwung erleben. Doch man muss vorher auf die richtigen Karten setzen, und das sind die Unternehmen, die heute solide und schuldenfrei arbeiten. Und die großen Vermögen, die heute die Welt beherrschen, wurden in den Krisen der Vergangenheit geschaffen. Krisen können daher auch profitabel sein. Denn wann kommt man sonst schon in den Genuss, günstige Anteile von Apple und Amazon zu kaufen? Eine Apple-Aktie bekam man unmittelbar nach dem Crash der Lehman Brothers Bank Ende 2008 für gerade einmal 12 US-Dollar. Wichtig zu wissen, Ende 2007 kam das erste Modell des iPhones auf den Markt, von dem man 2008 wusste, dass es die Welt der Kommunikation revolutionieren würde. Doch Investoren waren verunsichert. 10 Jahre später, im Jahr 2018, ist dieselbe Apple-Aktie $180 wert. Es kann sich daher also lohnen, gerade in Krisenzeiten zu investieren. Blink Nummer 8. Kryptowährung und Digitalisierung sind die Zukunft. Wenn du dich nur ein ganz kleines bisschen für die Welt der Finanzen interessierst, wird der Hype um den sogenannten Bitcoin wohl kaum an dir vorbeigegangen sein. Obwohl es inzwischen weit über 1000 anderer Kryptowährungen gibt, ist der Bitcoin zum Synonym für alle Kryptowährungen geworden. Ein faszinierendes System, das zu einem Hype geführt hat, wie wir ihn in dieser Dimension seit Jahrhunderten nicht mehr hatten. Doch wird es kommen, das digitale Geld? Die Antwort lautet ja. Digitalwährungen sind die Zukunft unseres Geldes. Sie werden das Bargeld nach und nach ersetzen. Wie man sich da so sicher sein kann, fragst du dich? Auch diese Frage ist relativ leicht zu beantworten. Es ist im Interesse so gut wie aller Beteiligten. Die Kryptowährungen heißen so wegen der Verschlüsselung. Doch der Begriff Verschlüsselung ist bei einer digitalen Währung irreführend. Denn die Vorteile für die großen Finanzakteure, aber auch Staaten, liegen gerade im Sammeln von Daten. Bargeldtransaktionen können nämlich keinesfalls so einfach nachvollzogen werden. Die Digitalisierung wird unsere Welt mit rasender Geschwindigkeit verändern. Als Faustregel kannst du dir merken, wenn man etwas digitalisieren bzw. automatisieren kann, wird dies auch geschehen. Wie krass diese Umbrüche sein werden, zeigt folgende Studie. Im Jahr 2015 untersuchten Volkswirte der ING-Banken mögliche Folgen des Digitalisierungsprozesses. Sie kamen dabei zu dem Ergebnis, dass bis zum Jahr 2030 18,3 Millionen Arbeitsplätze bzw. 59% der heutigen Arbeitsverhältnisse von der fortschreitenden Digitalisierung bedroht sein werden. Dies sind zwar nur Schätzungen und niemand weiß wirklich, wie die Welt im Jahr 2030 aussieht. Doch sie zeigen, wohin die Reise gehen kann und worauf wir uns einstellen müssen. In Deutschland bzw. Europa müssen wir uns allerdings nicht vor dieser Entwicklung fürchten. Denn bei aller Sorge um die Autoindustrie werden sich eine Menge interessanter Möglichkeiten in Bereichen wie beispielsweise Ingenieurwesen, Robotik und Maschinenbau ergeben. Außerdem werden Industrien, die vormals ausgelagert wurden, zurückkommen. Denn wenn keine menschlichen Arbeitskräfte mehr gebraucht werden, ergibt es auch wenig Sinn, Produktionsstätten in Regionen mit günstigeren Arbeitskräften auszulagern. Das waren die Blinks zu Machtbeben von Dirk Müller. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass wir mit dem Platzen der chinesischen Wirtschaftsblase vor der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten stehen. Damit einher gehen große Veränderungen unseres Finanzsystems, unserer Wirtschaftsstrukturen und sogar unserer Währungen. Daraus ergeben sich Gefahren für den, der überrascht wird. Aber es entstehen auch Chancen für alle, die sich darauf vorbereiten. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Miteinander reden. Die Plutokraten begründen ihre Erfolge vor allem auf einer Maxime: Teile sie und beherrsche sie. Wir sollten daher alles vermeiden, was uns als Gesellschaft auseinanderbringt. Wir sollten aufhören, uns nach Parteien zu richten und nicht länger in Kategorien wie rechts, links und halblinks denken. Denn die Konsequenz daraus ist, dass wir in einem ständigen Konflikt miteinander leben und übersehen, dass wir als Gesellschaft eigentlich dieselben Themen haben. Themen, die wir benennen müssen, um sie gegen die plutokratischen Eliten durchzusetzen, die bestimmen, was passiert. Solange es ihnen gelingt, uns so gegeneinander aufzuhetzen, solange sprechen wir als Gesellschaft nicht mit einer Stimme. Daher sollten wir alles tun, um mit unseren Mitmenschen wieder in einen Dialog zu treten, und zwar auch mit denen, deren Ansichten wir nicht unbedingt teilen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Machtbeben und teile deine Gedanken mit uns.